In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du deinen Job aktiv gestalten kannst. Und zwar in erster Linie in Bezug auf deine Arbeitsbeziehung und hier ganz besonders zu deiner Führungskraft. Ich habe heute zwei Agile-Coaches zu Gast, die vor allem eines gemeinsam haben. Sie sind überzeugt, dass Veränderung dann gelingt, wenn Menschen sich weiterentwickeln dürfen, Arbeit mehr sein kann als nur ein Job und man eben auch als Mensch Verantwortung dafür übernimmt. Genau darüber sprechen wir heute. Zu Gast sind Martin Langmann, Agile-Coach, Teamentwickler und Change-Agent und Michael Blüme, der als Agile-Coach Menschen und Organisationen durch Veränderung durchbegleitet. Wenn du wissen willst, wie du aktiv deinen Job craftest, dann bleib jetzt unbedingt dran. Wenn Arbeit dich erfüllt, bekommt dein Leben eine neue Tiefe. Und damit ganz herzlich willkommen im Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Mein Name ist Anja Worm. Ich helfe Fach- und Führungskräften dabei, sich den Job zu designen, der ihr Leben bereichert. Und jetzt, lass uns starten. Los geht's. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und eingeschaltet hast. Und bevor wir in das wundervolle Gespräch mit Martin und Michael gehen, möchte ich noch einmal ganz kurz daran erinnern, dass der Workshop am nächsten Mittwoch startet. Und zwar endlich beruflich klar. Du kannst dich dafür kostenfrei anmelden. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und wenn du das Gefühl hast, du weißt nicht, was der nächste Karriereschritt sein soll, dann melde dich doch genau dafür jetzt noch an. Wie gesagt, alles kostenfrei und du wirst eine ganze Menge erfahren, wie du das am besten angehst. Ich freue mich sehr, wenn wir uns da sehen und jetzt lass uns reinstarten ins Interview. Hallo Martin, hallo Michael, schön, dass ihr da seid.
Hallo Anja.
Hallo Anja, grüß dich.
Wir wollen heute über ein, wie ich finde, tolles Thema sprechen, nämlich Jobcrafting. Und ihr habt dazu ein richtig tolles Buch geschrieben. Darüber sprechen wir nachher auch noch ein bisschen. Und vielleicht erstmal vorweg so ganz kurz. So, was ist denn eigentlich Jobcrafting? Was bedeutet denn das?
Jobcrafting ist eine Methode, um den Job bewusst zu gestalten. Es geht darum, die eigenen Stärken bewusst zu leben, den Job nach den Werten und nach den Bedürfnissen besser auszurichten. Und zwar innerhalb der Rolle, in der man ist. Also es geht jetzt ja nicht darum, gegen die Organisation oder gegen den Rahmen irgendwie zu arbeiten, sondern zu sagen, okay, welche Möglichkeiten, welchen Einflussbereich habe ich in meinem jetzigen Job und wie kann ich den vielleicht ausbauen mit dem Ziel, zufriedener zu sein, motivierter zu sein, effizienter zu werden, schlussendlich auch gesünder zu werden. Also das heißt, den Job ein wenig anzupassen auf die eigenen Stärken. Mhm. Vielleicht kann man das irgendwie so vergleichen mit einen Maßanzug. Ich kaufe einen Anzug und habe die Entscheidung getroffen, okay, ich kaufe jetzt den Anzug und das soll dieser Stoff sein und ich probiere den an, so wie ich einen Job ausfülle und der passt. Aber es kann natürlich sein, dass irgendwann vielleicht dieser Anzug nicht mehr überall passt. Vielleicht betreibe ich Sport, ich wäre ein bisschen schlanker oder muskulöser. Vielleicht nehme ich ein bisschen Gewicht zu und ich muss den Job entsprechend auch ein bisschen anpassen oder in dem Fall den Anzug. Das heißt, vielleicht wird es irgendwo ein bisschen enger, vielleicht wird der Anzug zu weit und je nach Lebenssituation will ich jetzt dann hier den Anzug entsprechend anpassen. So kann man das vielleicht irgendwie sehen und vielleicht ist das ein ganz gutes Bild mit diesem Anzug.
Sehr schönes Bild, ja, gefällt mir. Mhm. Viele Menschen, merke ich ja auch, ne, das ist ja auch mein Thema, so fühlen sich da im Job recht ausgeliefert, so haben das Gefühl, ich kann irgendwie gar nicht so richtig was bewegen. So, woran erkenne ich denn, wo ich wirklich Einfluss habe?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, da geht es sehr vielen Menschen so. Diese Phasen kennen wir alle. Ich erkläre das immer so ein bisschen mit der Perspektive drauf, wie man das auch sieht. Viele Menschen haben so das Gefühl, dass einem der Job passiert. Ja? Also das passiert mir. Und im Jobcrafting reden wir ja immer davon, also das ist mein Job. Ja? Also der gehört mir, mit dem kann ich was machen. So wie der Martin schon gesagt hat, wir wollen ja irgendwie eine Passung herstellen zwischen zwischen dem Job, als der vielleicht so wie eine Kleidergröße daherkommt und vielleicht nicht ganz gut passt und wollen Passung erstellen zu den eigenen Stärken, die man hat, zu der eigentlichen Persönlichkeit. Und das hat einen sehr großen Einfluss darauf, wie ich meinen Job überhaupt wahrnehme. Ne? Wir reden da auch sehr oft vom Circle of Influence. Das ist so dieser maßgebliche Begriff, der beim Jobcrafting quasi mitkommt, der ist immer mit dabei. Vielleicht sage ich kurz zwei, drei Worte was dazu.
Super geil.
Beim Circle of Influence geht's. Das ist auch so ein Bild, wo ich mich selber im Zentrum sehe. Ja. Da gibt's einen Kreis, der ist irgendwie so der Sorgenbereich oder der Circle of Concern, wie es auch heißt. Und das ist die Welt. Ja, da ist alles drinnen. Da sind die Sorgen von meiner Chefin drin, aber da ist auch irgendwie der Krieg im Iran drinnen. Ne. Also das ist quasi überwältigend groß, die ganze Welt. Und dann gibt's irgendwie den Bereich, den Circle of Influence, quasi der Raum oder der Bereich, in dem ich Wirkung zeige. Und das Jobcrafting stellt einen Bezug zu genau diesem Bereich her, also diese Vergegenwärtigung, was liegt eigentlich in meinem Einflussbereich, was kann ich da bewirken, was kann ich da tun, weil das ist wirklich der Bereich, in dem ich quasi Wirkung entfalten kann. Und dann ist es ein bisschen so wie ein Perpetuum mobile, wo wir wieder zu deiner Frage kommen, Anja. Letztendlich merke ich dann, dass ich Einfluss habe, indem ich was bewirke. Und wenn ich was bewirke, merke ich, dass ich Einfluss habe und dann wird es immer mehr. Ne?
Okay, und wie groß würdet ihr denn, also ihr arbeitet ja damit, ne? Wie groß würdet ihr denn den Einfluss da tatsächlich einschätzen? Ist das eher groß, unterschätzen, dass die Menschen überschätzen? Also wie schätzt ihr das ein?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Jobcrafting an sich, vielleicht hole ich da jetzt ein wenig aus, ist ja circa 25 Jahre alt. Also es hat angefangen mit einer Studie, kommt aus der Organisationspsychologie, wo man sich ja die Frage stellt, okay, wie soll der Job quasi ausschauen, damit man sein Potenzial tatsächlich ausschöpft. Und da hat es dann eben eine Studie gegeben mit Reinigungskräften in einem Krankenhaus. Und das Ergebnis war, dass sich drei große Bereiche herauskristallisiert haben. Dort ist in der Sprache zu bleiben, das ist eine englische Studie oder amerikanische Studie, es hat das Task Crafting gegeben, das Relationship Crafting und das Cognitive Crafting. Also diese drei Säulen sind da rausgefallen bei dieser Studie. Das heißt, das sind diese Bereiche, wo ich Einfluss nehmen kann. Also Task Crafting beschreibt die Bereiche meiner Aufgaben, welche Aufgaben übernehme ich in Zukunft, welche geben mir Energie, welche mache ich gerne, welche nehmen mir Energie, welche will ich vielleicht ein bisschen ausbauen, welche will ich vielleicht ein bisschen reduzieren. Da spielt auch die Frage mit, wie fülle ich diese Arbeiten aus. Da geht es auch so ein bisschen um Richtung Zeitmanagement. Und dann das Relationship Crafting, das ist die Beziehung ausbauen. Das heißt, nutze ich ein Netzwerk, baue ich Beziehungen auf innerhalb meines Teams, stärke ich die zu meiner Führungskraft, zu anderen Abteilungen, zu meinen Kunden, zu den Stakeholdern und so weiter. Und der dritte Punkt ist das sogenannte Cognitive Crafting, das heißt, welchen Wert schreibe ich meiner Arbeit zu? Ja, da geht es also sehr viel um die Einstellung, um die eigene Einstellung und um das sogenannte Mindset. Und zurück zu deiner Frage, es gibt aus meiner Sicht überall die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Leichter ist es wahrscheinlich, wenn man in einem Unternehmen arbeitet mit einer offenen Kultur, wo man so ohnehin vielleicht schon irgendwie sehr viel miteinander spricht, wo auch modernere Organisationsformen vielleicht zu finden sind, agile Arbeitsweisen beispielsweise, also wo das offener gelebt wird, oder bin ich jetzt in einem sehr starren System, wo es sehr klare Abläufe und so weiter gibt, da bin ich vielleicht nicht so frei in dem, was ich gestalten kann. Aber tendenziell ist es so, dass man das eigentlich ein bisschen unterschätzt, diesen Einflussbereich, den man hat. Es ist auch kein, sage ich jetzt mal, gelerntes Prinzip, sondern tendenziell neigt man dazu, den Job so hinzunehmen, wie er ist, obwohl, und das ist vielleicht ein bisschen ein Widerspruch in sich, obwohl jeder unbewusst auch schon den Job craftet, weil jeder ein bisschen seine Persönlichkeit ja mit reinbringt in den Job. Das heißt, wenn man jetzt dann irgendwie eine Stelle hat und man denkt, okay, zwei Personen führen diesen Job aus, dann werden diese zwei Jobs unterschiedlich ausgefüllt, weil einfach die Personen unterschiedlich sind. Und in einem starren System vielleicht habe ich nicht so viele Möglichkeiten im Task-Crafting, dass ich mir jetzt ein Arbeiten selbst aussuche oder selbst irgendwie stärke und andere reduziere oder abgebe. Aber dafür habe ich Möglichkeiten, die Beziehungen zu fördern oder die Einstellung zur Arbeit zu sagen. Also im Sinne von, naja, also bin ich jetzt ein kleines Rädchen und fühle mich irgendwie ohnmächtig und ausgeliefert dem System und ich kann so oder so nichts machen. Das sind so klassische auch Glaubenssätze, die man in sich trägt. Oder sagt man, nein, ich spiele da eine wichtige Rolle in diesem Großen und Ganzen und mein Beitrag, den ich leiste in meiner Rolle, zahlt auf das ein und das ist sehr wichtig.
Mhm. Habt ihr das denn schon jemals erlebt, dass man so gar nichts verändern konnte? Gab es solche Fälle schon? Oder ist es immer, dass irgendwelcher Spielraum da ist?
Ja, wie gesagt, es gibt immer Raum, in dem man seinen Job verändern kann, wie der Martin schon gesagt hat. Wenn ich nur die Beziehung zu einem Arbeitskollegen letztendlich verbessere oder die Beziehung zu meiner Chefin verbessere, dann tue ich ja quasi schon aktiv einwirken in das Umfeld meiner Arbeit. Das ist eben, wie der Martin schon sagt, vielleicht oft so ein Glaubenssatz, weil man immer vor dem ganzen System dann steht. Man sagt, oh, ich kann das System nicht ändern. Und das stimmt oft auch. Ne? Ich kann das System nicht einfach so ändern von jetzt auf gleich. Aber was ich machen kann, ist, dass ich einen kleinen Schritt mache, eine kleine Veränderung mache, das pivotiere und immer wieder mache. Und letztendlich ist die Summe der Aktivitäten, die ich dann mache, dann vielleicht auch eine große Veränderung. Der Martin hat diese Studie von den zwei Psychologinnen in Amerika ja erwähnt. Und die ist ja ganz oft auch in TED-Talks und in Inspirationstalks ja, wird die benutzt, weil quasi diese Reinigungskräfte in dem starrsten System eigentlich arbeiten, dass man sich so vorstellen kann. Die haben überhaupt wenig Freiraum, die haben sehr viel Struktur, die haben sehr viel Arbeit, du musst halt ein Zimmer nach dem anderen arbeiten. Aber letztendlich haben die halt auch gesagt, ich bin nicht eine Reinigungskraft, sondern ich bin Teil des Heilungsprozesses. Also das ist dieser kognitive Aspekt oder dieser Einstellungsaspekt. Okay, wir können da auch was tun, was über unsere Arbeit hinausgeht. Wir können auch jemanden ein Glas Wasser hinstellen. Ja? Wir können auch mit jemanden, wenn wir in dem Zimmer sind, reden. Und damit verändert sich die Arbeit, ne? Da verändert sich die Sichtweise. Das bewirkt auch etwas. Da sind wir wieder bei diesem Punkt mit der Selbstwirksamkeit. Ne? Da bekomme ich dann Feedback von dem Patienten, der im Bett liegt. Und plötzlich ist meine Arbeit dann bekommt eine ganz andere Richtung. Ne? Das ist das, was da drinnen steckt.
Ja, toll. Mir fällt gerade so ganz spontan ein, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Buch. Das ist schon echt alt, also ich sage jetzt mal 15 Jahre mindestens so. Fisch, habt ihr davon schon mal gehört? Da geht's um, das ist so ein Motivationsbuch, da geht's auch um die innere Einstellung und das beschreibt so eine Situation, wo ein Fischmarkt, also wo die Mitarbeitenden auf dem Fischmarkt ihre Arbeit neu gestalten und dann fangen sie an, die Fische so hin und her zu schmeißen. Vielleicht habt ihr davon mal gehört. Das kommt mir gerade in den Sinn, wo ihr das so erzählt und ich finde, das hat ja auch viel mit Haltung zu tun, weil das war auch so ein kein schöner, ne, riecht sehr stark, Arbeitsplatz, muss sehr früh morgens da sein, hast immer diesen glitschigen Fisch und so. Und dann ging es dann darum, wirklich, hey, wie motivieren wir uns hier gegenseitig und so. Und das steckt ja auch so ein bisschen da drin. Ne?
Ja, total. Ich meine, denk nur an den Hamburger Fischmarkt, oder? Wo man im Frühstücksfernsehen immer diese Serien sieht, ne, wo die Leute als Marktschreier dann ihre Fische anpreisen. Ja. Also das ist ja auch sowas, ne? Das könnte man ja auch quasi als total langweiligen Verkaufsjob sehen, aber die machen halt eine Show draus. Und das ist halt sehr viel, was halt aus einem selbst oder aus der Einstellung zu der Arbeit halt rauskommt. Ne?
Ja, absolut. Das verlinke ich mal, das Video hier unten. Ja. Fällt mir gerade so an, ich finde das so, das habe ich gerade so ein Bild, wo die das so da hin und her schmeißen, das ist richtig cool. Genau, aber das war jetzt nur kurz, kam so spontan mir da der Einfall dazu. Ihr sprecht im Buch über Managing Up. Was meint ihr damit ganz genau?
Ja, Managing Up zahlt auf diese Säule ein, das Relation Crafting. Das heißt, es geht darum, die Beziehung zur Führungskraft auszubauen und proaktiv und konstruktiv zu gestalten. Oft ist es ja so, als Mitarbeitender hat man oder ist man so in dieser Einstellung, naja, wenn die Führungskraft etwas haben will von mir, dann soll sie halt irgendwie den ersten Schritt tun. Und bei Jobcrafting, wo es eben darum geht, Einfluss zu nehmen, dreht man das Bild genau um. Das heißt, es geht ja auch darum, ich als Mitarbeiter habe eine Führungskraft und ich habe genauso die Möglichkeiten, auf meine Führungskraft einzuwirken und diese bis zu einem gewissen Grad zu führen. Ne? Gerade bei Führungskräften ist das ja auch ein Thema, wenn man jetzt an Studien denkt, dass das oftmals ein Kriterium ist, einen neuen Job zu suchen, den Job zu wechseln, den Job zu kündigen. Viele geben an, naja, die Beziehung zur Führungskraft hat nicht funktioniert, das war eine schlechte Führung oder was auch immer. Und tatsächlich hängt ja auch sehr viel an einer Führungskraft. Da geht es ja viel um Wertschätzung, um Micromanagement, um unklare Erwartungen, es geht um Feedback, um Fairness und so weiter. Es hängt sehr viel an der Führungskraft, aber schlussendlich sind sie ja auch nur Menschen und es liegt immer auch im Auge des Betrachters, wie gut jetzt eine Führung ist. Und ich habe einen Einfluss darauf, wie diese Beziehung zu meiner Führungskraft ausschauen kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, und das sind wir wieder beim Circle of Influence, diese Beziehung auch zu gestalten, indem ich sage, naja, ich gehe aktiv zu meiner Führungskraft, versuche mit ihr in Kontakt zu treten, vielleicht Unklarheiten zu beseitigen, Erwartungen zu klären, vielleicht ihre Ziele nochmal genau zu definieren, zu hinterfragen, damit ich schlussendlich meinen Job besser ausfüllen kann und die Führungskraft besser auch unterstützen kann in ihren Tätigkeiten. Ja. Da geht es auch sehr viel vielleicht um Perspektivenwechsel, also sich hineinzuversetzen, was könnte die Führungskraft jetzt dann irgendwie brauchen? Wäre ich in dieser Rolle? Was bräuchte ich quasi von meinen Mitarbeitern? Und das sind so kleine Tools und Werkzeuge, wo ich mir vielleicht wieder etwas zurechtlegen kann und sagen, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen, das werde ich jetzt an morgen ausprobieren. Ne? Also es geht ja immer auch darum, etwas zu verbessern und in dem Fall ist es eben die Beziehung zur Führungskraft und das ist damit gemeint mit Managing Up.
Mm. Finde ich sehr spannend, weil das, wie du schon sagst, das betrifft ja doch mehr Menschen, als uns lieb ist. Ne? Und lass uns da vielleicht mal noch ein bisschen konkreter werden. So, ich habe das relativ häufig auch im Coaching, dass Mitarbeitenden wenig Vertrauen bis gar kein Vertrauen geschenkt wird. So, was kann ich da wirklich aktiv tun? Also lass uns da vielleicht mal ein bisschen konkreter werden. Was würdet ihr da vorschlagen?
Ja, das ist natürlich aus Jobcrafting-Sicht nicht so gut letztendlich, weil ja auch das Vertrauen ja quasi der fruchtbare Boden ist, wo das wachsen kann. Vertrauen ist ja auch so ein Attribut in so lernenden Organisationen oder Organisationen, die sich ja auch selbst weiterentwickeln. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Vertrauen etwas ist, das man sich ja verdient und das man nicht verhandelt. Ja. Das heißt, Vertrauen oder Misstrauen ändert sich ja nicht durch ein einseitiges Gespräch oder durch eine einzelne Aktion, sondern letztendlich dadurch, dass man sichtbar ist, dass man verlässlich ist. Ja. Und da sind wir eigentlich tatsächlich wieder in diesem Bereich Circle of Influence, ne? Wo ist eigentlich der Raum, den ich kontrollieren kann? Was sind die Dinge, die ich da letztendlich leisten kann, die ich abliefern kann? Ja? Wie kann ich diese Dinge letztendlich gut und sichtbar kommunizieren, damit auch die Führungskraft dann merkt, ja, okay, sie kann mir vertrauen, weil sie ja auch sieht, was ich leiste oder was ich arbeite. Ja? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um letztendlich fehlendes Vertrauen oder Gestaltungsspielraum sichtbar zu machen. Das ist ein bisschen so wie die Selbstwirksamkeit. Ne? Ich setze kleine Schritte, ich setze kleine Handlungen, Verbesserungen, die zeigen dann Wirkung, die werden sichtbar. Dadurch wächst der Einflussbereich. Und dadurch, dass ich das quasi aktiv kommuniziere, kann das auch die Führungskraft besser einschätzen. Ne?
Mhm. Würdet ihr sagen, dass Micromanagement auch darauf basiert, dass da fehlendes Vertrauen ist, und würdet ihr da ähnlich vorgehen oder was wäre da euer Ansatz?
Ja, Micromanagement, bei dem Micromanagement verbindet man vielleicht immer, verbindet man es ein bisschen mit Misstrauen, und teilweise ist es auch oft so. Vielleicht geht es auch darum, einfach einmal wieder den Perspektivenwechsel zu machen und zu hinterfragen, okay, woran liegt es? Ist es eine Unsicherheit? Ist es ein hoher Druck? Fehlende Transparenz, eines unausgesprochene Erwartungen wieder zwischen den Mitarbeitern und der Führungskraft, und welche Möglichkeiten ich beim Micromanagement zum Beispiel habe, ist, dass ich versuche, mit Transparenz quasi gegenzusteuern. Das heißt, wenn ich eine Führungskraft habe, die Micromanagement betreibt, das ist ja auch immer etwas so Kulturelles in einem Unternehmen, das aber nichtsdestotrotz kann man natürlich versuchen, einfach zum Beispiel regelmäßige Status-Updates proaktiv einzufordern. Wenn man sagt, okay, lass uns doch wöchentlich für 10 Minuten, 15 Minuten oder so ein Meeting machen, das steht dann irgendwie bei uns drinnen, dann kann ich dich updaten zum Beispiel und über den aktuellen Status halt informieren. Wenn jetzt dann zum Beispiel jeder Schritt vorgegeben wird und so Micromanagement vorgelebt wird, könnte man sagen, okay, man versucht das Gespräch ein bisschen zu lenken, jetzt weg auf diese Detailanweisungen, das ist der nächste Schritt, sondern mehr auf einer Metaebene. Was ist jetzt eigentlich das Ziel, was ich erreichen will? Was sind die Kriterien, die für dich wichtig sind, liebe Führungskraft, und die Leitplanken? Um so vielleicht ein bisschen wegzukommen von, okay, das ist der nächste Schritt, das ist mir wichtig, sondern eher so ein bisschen auf die Metaebene zu gehen. Wenn es darum geht, dass man quasi für alles eine Freigabe braucht oder die Führungskraft sagt, okay, das gebe ich jetzt an irgendwie frei und verlangt eine Freigabe, dass man sogenannte Entscheidungszonen festlegt. Also schlussendlich geht es ja immer darum, dann einfach das Gespräch zu finden, zu suchen mit der Führungskraft und zu fragen, okay, gibt es Bereiche, die ich alleinig entscheiden kann, wo du mir den Freiraum quasi auch gibst, welche Bereiche sind es, wo du einfach informiert werden willst, und was für Bereiche gibst du quasi nicht aus der Hand. Also es geht darum, einfach transparent quasi diese Sachen auch zu benennen und entsprechend die Erwartungen zwischen den jeweiligen Personen halt auch klar zu äußern. Mhm. Und vielleicht ein Punkt noch, wieder so ein Glaubenssatz. Ich habe ja auch als Mitarbeitender die Möglichkeit, an meinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Und wenn es jetzt um Micromanagement geht, könnte man einfach sagen, okay, das ist meine Aufgabe, diese Unklarheiten und diesen Kontrollbedarf in verlässliche Zusammenarbeit zu übersetzen. Und so hätte ich vielleicht einfach die Motivation, dieses Framing ein bisschen zu ändern und so entgegenzuwirken oder einzugehen auf dieses Micromanagement.
Vielleicht ein ergänzender Satz noch dazu. Also man muss da auch ein bisschen aufpassen, was das Jobcrafting betrifft. Wahrscheinlich ist nicht jedes Micromanagement wegcraftbar, sage ich jetzt mal. Also wie der Martin schon sagt, Micromanagement ist ja oftmals auch ein Ausdruck von einem besonderen Druck oder Angst, dass die Führungskraft hat und so. Und das ist ja meistens oder oft ist das temporär. Es gibt aber auch quasi den destruktiven Fall, dass es einfach ein chronisches Micromanagement ist, wenn ich dann quasi Jobcrafting verwende, damit ich die Situation jetzt, also oder in der Beziehung mit der Führungskraft erträglich mache, dann sind wir sicher nicht in einem gesunden Bereich und dann muss man sich vielleicht was anderes überlegen. Ja. Mhm. Und ich finde, das ist immer auch so, das ist eigentlich ein interessanter Punkt, oder wenn man so an dem Punkt ist, wo man halt selber feststellt oder so, dieses Jobcrafting, das funktioniert da nicht oder da stimmt was nicht oder ich brauche das, damit ich mich dann überhaupt wohlfühlen kann in meinem Beruf. da ist man dann wahrscheinlich als Mitarbeitender schon so weit, auch von den Capabilities her, die ich mir angereichert habe, dass ich dann wirklich auch sagen kann, okay, dann ist das vielleicht gar nichts mehr für mich. Ne? Aber da kann ich wirklich bewusst die Entscheidung treffen, weil ich weiß, hey, ich habe ja da schon gecraftet und ich komme an dieser Stelle nicht weiter. Ne? Und das ist von der Denkweise her ganz was anderes, als wenn ich sage, oh, dieser Job, boah, der macht mit, den mag ich nicht und eigentlich mag ich was anders machen. Aber es ist nichts Konkretes, es ist eigentlich nichts Konkretes. Ne? Ich kann quasi aus diesem Jobcrafting heraus auch mir ein Set an Entscheidungsgrundlagen zurechtlegen und sagen, okay, das ist vielleicht wirklich nichts für mich und ich stecke meine Energie in eine andere Richtung rein. Ne? Ja. Weil ich mich vielleicht auch schon verändert habe und in eine andere Richtung tendiert habe.
Ein Gedanke kommt mir da noch, was dazu passt. Es gibt ja gerade so im beruflichen Bereich oftmals halt irgendwie so ein bisschen ein Schwarz-Weiß-Denken, wie anfangs erwähnt. Also der Job halt ist, wie er ist. Und wie kann ich darauf reagieren? Entweder ich akzeptiere diesen Job halt irgendwie, wie er ist, mit allen Vor- und Nachteilen, oder ich suche mir einen neuen Job. Also dieses, und das passiert sehr, sehr häufig. Und da fällt mir immer so dieses Sprichwort ein, dieses Love it, change it, leave it, wo es ja auch darum geht, okay, es ist ja vielleicht jetzt nicht alles schwarz und weiß, sondern es gibt eben diese Graubereiche dazwischen. Und womöglich ist es oft sinnvoller, halt einfach einmal diese Graubereiche, denen nachzugehen und es ist halt ein Tool, das Jobcrafting zu betreiben, indem man einfach die Rolle, in der man ist, quasi versucht zu optimieren. Ne? Also das ist ja, die grundsätzliche Idee ist halt einfach, dass ich für mich und für meine Rolle eine Verbesserung herbeiführe und gleichzeitig auch das Unternehmen oder beziehungsweise, wenn man klein anfängt, das Team und die Abteilung, schlussendlich das Unternehmen dafür davon profitiert. Also idealerweise ist das dann eine Win-Win-Situation. Genau.
Ja, viele spannende, schöne Gedanken, die ihr da gerade geteilt habt. Ich würde gerne nochmal zurück auf dieses klares Erwartungsmanagement kommen, weil ich halte das für einen ganz zentralen, wichtigen Punkt. Also zu klären, so was ist eigentlich die Erwartung der Führungskraft, was ist letztendlich auch das und die Erwartung des Unternehmens, also was soll ich da leisten. Jetzt ist es ja so, dass nicht jede Führungskraft sich an solche Absprachen dann auch hält. Ne? Es gibt so Führungskräfte, die gerne dann, bei dieser gilt die Ausnahme und hier, da machen wir so, also so sag ich mal, so nicht greifbar zu sein, so sag ich mal, wie so ein Fisch, ne, in der Hand, der dann so glitscht, ne, und heute so, morgen so. Was, wie kann ich mit solchen Führungskräften umgehen, wenn ich versuche schon da zu craften und versuche, die Erwartung klar zu machen? Und die Führungskraft ist aber irgendwie wie so ein Fisch oder ein Fähnchen im Wind vielleicht, ne?
Ja, da gibt es ja mehrere Aspekte oder so von nicht greifbar sein. Das könnte ja so eine Verfügbarkeit auf der einen Seite sein oder es kann einfach sein, dass es eben, wie du schon sagst, einfach über Kommunikation einfach keine klaren Erwartungen gibt. Oder was ich persönlich auch ganz schlimm finde, ist jetzt ständiger Meinungswechsel, ne? Also wo man quasi Entscheidungen ständig sich ändern. Und es gibt aus meiner Sicht für alle diese Bereiche auch Lösungen oder so, wenn es jetzt quasi um Klarheit geht oder um Erwartung geht oder so, dann ist eigentlich, wenn man eine Führungskraft ist und nicht greifbar ist, dann, aus meiner Sicht ist das Falsche, dann immer zu fragen, ja, was erwartest du? Ja. Sondern eigentlich muss man dann, und das ist auch ein bisschen so diese Philosophie vom Jobcrafting, ja, also wir sagen ja immer, da geht eine Proaktivität von einem selber aus, ja, dass man das umdreht. Ja. Dass man dann zum Beispiel sagt, ja, nicht was erwartest du, sondern ich habe dies oder das oder jenes verstanden. In dieser Reihenfolge passt dir das. Ne? Also dass man quasi dann diese Entscheidung oder dieses Konstrukt zur Führungskraft hinbringt. Ne? Sie kann dann sagen, ja, passt nicht oder das ändern wir. Ne? Also man liefert dann schon eine Struktur oder ein Konzept, das man dann quasi abnicken kann oder korrigieren kann. Ne? So crafte ich mir das quasi selber zusammen, was mir dann fehlt, kann mir dann aber trotzdem letztendlich von meinem Gegenüber oder von der Führungskraft, es muss jetzt nicht nur eine Führungskraft sein, es kann ja quasi auch in einem Projektteam, das kann es ja auch so eine Situation geben. Ne? Absolut. Gegen Meinungswechsel vielleicht, ja, Martin?
Was mir dazu einfällt, ist einfach, also ganz simpel jetzt, einfach schriftlich zusammenfassen. Ne? Also es gibt ein Meeting, da wurden gewisse Erwartungen halt irgendwie geäußert und sage, okay, das will ich erreichen, worauf lege ich Wert, und dass man das quasi verschriftlicht, ne? Und für jeden dann einfach visualisiert. Okay, das ist der Outcome von dem Meeting, auf das haben wir uns verständigt. Und wenn ich halt irgendwie das verschriftlich habe, dann tue ich mir halt im Nachhinein zumindest immer leichter, weil ich so sagen kann, auch als Mitarbeitender, hey, pass auf, letzte Woche haben wir über dieses gleiche Thema gesprochen und wir sind ja so auseinandergegangen, dass wir uns auf dieses und jenes committed haben. Wenn das jetzt dann anders ist oder wenn sich die Erwartungen geändert haben, dann ist es okay. Aber das hat halt entsprechend vielleicht Konsequenzen. Ne? Also muss ich was abändern, gehe ich in eine neue Richtung, weil es andere Anforderungen gibt. Aber dann müsste man das halt irgendwie auch zwischen uns quasi nochmal klären, damit wir beide halt irgendwie in die gleiche Richtung schlussendlich gehen. Also simpel einfach verschriftlichen zum Beispiel.
Ja. Genau, das bringt einen dann halt in die Position, dass man wieder die Erwartungen klären kann. Kann man jetzt sagen, ja, wir haben eigentlich B ausgemacht zum Beispiel. Was hat sich denn jetzt eigentlich geändert bei dir? Also dass man auch immer diese Motivation hinterfragt, weil das ist auch immer gefährlich oder so. Man kennt das ja auch aus dem Agilen Manifest oder so, dass man sich nur hinter so geschriebenen Dingen versteckt. Das ist eigentlich aus meiner Sicht nicht hundertprozentig immer die richtige Lösung oder so. Es sollte halt auch einfach aufzeigen, auf was wir uns eigentlich geeinigt haben. Und da kann man ja auch pivotieren oder so, was sich dann geändert hat oder so. Das ist dann meistens die konstruktivere Diskussion, weil man dann einem nicht die Meinung untergräbt.
Ja. Absolut, sehr schön. Mhm. Michael, du hast eben auch schon angesprochen, so es gibt Grenzen, ne? Es gibt ja, also man kann vieles machen, höre ich ja auch raus. Ne? Ich arbeite damit übrigens auch. Ich finde das einen echt spannenden Ansatz, nicht immer gleich zu sagen, ne, schwarz-weiß kündigen, ja, nein, so, sondern wirklich auch mal zu gucken, so was liegt dann auch in meiner Hand und was liegt auch in meiner Haltung begründet, ne? Und aber es gibt ja auch Grenzen, so wo würdet ihr die verorten? Ich gebe mal ein Beispiel rein. So, ich habe eine Klientin, die hat einen cholerischen Chef. So, wo würdet ihr da die Grenze ziehen? So, was aus eurer Erfahrung, wo ist das? Wo liegt die?
Ja, das ist wahrscheinlich das klassischste Beispiel, oder der cholerische Chef. Also da, wo halt Angstkultur herrscht, und ein cholerischer Chef, es geht wahrscheinlich sehr stark in die Richtung, oder wo die Systeme generell sehr überlastet sind, ist Jobcrafting schwierig. Ja. Also Jobcrafting bedingt immer ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit, die man aufwenden kann, und wenn diese Aufmerksamkeit komplett ausgelastet ist in sehr überlasteten Systemen, ist es schwierig. Und in Angstkultur ist es auch schwierig, weil man eben diese Beziehung, diesen Beziehungsschritt über das Relationship Crafting, das ist dann halt sehr schwer. Ja.
Unser Zugang, und da komme ich jetzt dann vielleicht irgendwie nur zu unserem Buch halt irgendwie zu sprechen, sind ja so kleine Workhacks, die jedem helfen können und sollen, morgen schon sozusagen gewisse Dinge auszuprobieren, zu experimentieren. Und das ist auch die Idee quasi von Jobcrafting, also was habe ich in der Hand? Die Mitarbeitenden sind ja keine Psychologen oder so oder Psychiater, die jetzt dann irgendwie auf alles und jedes eine Antwort finden, gerade in dieser schwierigen Situation des cholerischen Chefs vielleicht. Und da muss man sich, da komme ich wieder auf den Punkt des Circle of Influence zu sprechen, wo man sagt, okay, mein Gegenüber, das kann ich nicht beeinflussen oder schwierig beeinflussen im Sinne von was denkt er, wie reagiert er, was sagt er, aber ich kann halt irgendwie meine Reaktion auf das Verändern versuchen und quasi mein Verhalten gegenüber der Person zu ändern. Und mit dem kann ich spielen und Dinge ausprobieren. Und wenn ich merke, okay, das funktioniert nicht, also ich habe jetzt an dieses und jenes irgendwie schon ausprobiert und bin keinen Schritt weitergekommen, dann sind da sicherlich irgendwo auch die Grenzen halt irgendwie da von dem Jobcrafting, beziehungsweise müsste man vielleicht irgendwie andere Personen sprechen und auch Input einholen, was ja auch Teil von Jobcrafting sein kann, dass ich halt mit anderen Personen spreche, Erfahrungen austausche und mir Ideen hole. Ich bin in dieser und jenen Situation. Kennt ihr diese Situation? Habt ihr eine ähnliche Situation schon gehabt? Also mit Kollegen sprechen zum Beispiel. Oder vielleicht halt irgendwie mit dem Vorgesetzten dieses Chefs halt irgendwie in Verbindung treten und halt irgendwie diese Situation schildern. Ne? Also vielleicht ist ja nachher quasi der übergeordnete Chef, vielleicht ist es dem bewusst oder derjenigen bewusst. Mit ihr gemeinsam kann man vielleicht ebenfalls Wege finden. Also es gibt Möglichkeiten, aber wie der Michael sagt, irgendwo gibt es natürlich auch Grenzen.
Ja. Genau, wie erkenne ich solche Grenzen vielleicht? Und das Thema da abzuschließen, also aus meiner Sicht, wenn es gesundheitlich kippt, ganz klar, also wenn ich einfach in meinem Job gesundheitliche Probleme bekomme, dann hilft auch kein Jobcrafting mehr. Ne? Und auch eine Sache, die mir wichtig ist, wir haben ja sehr viel über Mindset gesprochen und so. Also wir reden ja sehr viel, dass wir Dinge anders betrachten, aus einer anderen Perspektive betrachten. Aber Selbsttäuschung oder so ist dann letztendlich, wenn man sich dann quasi nur mehr was vormacht und wenn da keine eigenen Werte dann dahinter stecken, das funktioniert aus meiner Sicht auch nicht. Ja. Und eben der dritte Punkt, das haben wir vorher schon gesagt, wenn ich craften muss, damit ich meinen Job erträglich machen kann, solitär, dann ist es sicherlich auch nicht gesund. Aber wie der Martin sagt und was eigentlich die Quintessenz ist, wir sind auf der Ebene der Beziehungen, der Kommunikation. Da kann ich immer was tun. Ich kann immer mit Menschen sprechen. Ich kann immer mit Menschen in Beziehung gehen. Ich kann immer in meinem Umfeld eine Veränderung in meinem Arbeitstun, in meinem Task anträgern und ich kann mich immer entsprechend mit einer Deutung der Situation beschäftigen.
Ein Punkt fällt mir da noch ein, den sollte man auch nicht vergessen. Es geht ja um die Situation zu verbessern, in der ich mich befinde. Wenn ich jetzt an crafte und ich habe tatsächlich auch die Möglichkeit bekommen zu craften und es wurde schon sehr viel verändert und alles geht quasi auf und am Ende des Tages bin ich aber trotzdem unzufrieden, dann ist es vielleicht auch der falsche Job, in dem ich bin. Also wenn ich jetzt an viel gecraftet habe, aber es ändert sich tatsächlich nichts mit meinem Zustand, dann ist es vielleicht auch etwas, wo ich sage, okay, da bin ich an einer Grenze und es ist vielleicht tatsächlich besser, halt irgendwie sich was nach Neuem Ausschau zu halten.
Ja, absolut. Bin ich total bei euch. Und manchmal kann es ja auch sein, dass man einfach eine Entwicklung möchte, ne? Also aus so einer positiven Haltung heraus was verändern wollen.
Ja, und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass diese gesamten Schritte, die ich gemacht habe, bis zu dem Punkt, wo ich dann irgendwie bin, ja tatsächlich auch nützlich sind. Ne? Also wenn ich schon Dinge ausprobiert habe und das hat funktioniert oder auch nicht, dann weiß ich zumindest oder lerne mich dadurch besser kennen. Es ist ja schlussendlich auch ein Lernprozess. Das heißt, das sind ja Kompetenzen, die ich mir aneignen kann. Und all diese Schritte kann man auch als Lernprozess verstehen. Und wenn irgendwas aufgeht oder auch nicht, im Idealfall bin ich zumindest schlauer geworden. Ich lerne mich selber vielleicht besser kennen. Ich weiß, was ich beim nächsten Job halt irgendwie auf jeden Fall haben will oder auf jeden Fall nicht mehr haben will. Also somit ist es ja ebenfalls wieder ein Mehrwert.
Ja, absolut. Michael, du wolltest noch was ergänzen, oder?
Ja, genau. Also wieder noch ein Perspektivenshift bei der Sache, weil das, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt ist zu sehen. Also wenn ich dieses Jobcrafting gut machen kann, ja, dann kann ich mir eigentlich meine Arbeit ganz gut für mich gestalten. Das bringt auch in vielen Fällen auch was für die Firma, weil ich einen glücklichen Mitarbeiter habe, der seine Arbeit gut macht und der auch auf neue Dinge gut reagieren kann, weil diese Jobcrafting-Fähigkeiten, die ich habe, die bereiten mich ja auch davor, wenn ich auf Veränderungen reagieren will oder reagieren muss. Also ist es eigentlich, wenn man es so sieht, da kommen wir wieder zur Win-Win-Situation, die der Martin schon gesagt hat, eigentlich ist es ein Asset für das Unternehmen, wenn ich Leute habe, die Jobcrafting-Capabilities haben, wenn ich Führungskräfte habe, die das fördern, ja, wenn ich ein Team habe, das jetzt sehr stark ist und das sehr anpassungsfähig ist und das sehr gut auf solche Sachen reagieren kann, bin ich natürlich auch als Führungskraft erfolgreich. Das ist ja immer so eine Kaskade. Ne? Führungskraft ist ja auch ein Mitarbeiter letztendlich, weil der ja auch wieder ein Chef. Ne? Also wenn man das so aus Unternehmenssicht betrachtet, dann ist das schon was nicht esoterischer Firlefanz ist, sondern dass wir als Unternehmen auch was bringt, wenn ich diese Capabilities da reinweben kann in meine Organisation.
Ja, Schön. Schöner letzter Gedanke. Wenn man, ihr habt schon das Buch, haben wir schon erwähnt. Wie heißt das? Wo kann ich das bekommen? Und wo findet man euch, auch wenn man mit euch in Kontakt treten will? Vielleicht über LinkedIn oder ich weiß nicht, was ihr da für Kontaktmöglichkeiten habt.
Genau, also das Buch, was wir geschrieben haben, nennt sich Craft Your Job. Es gibt einen sehr langen Untertitel, der nennt sich Workhacks für mehr Selbstorganisation, Selbstwirksamkeit und kreative Gestaltungskraft im Beruf. Mhm. Und es ist tatsächlich überall erhältlich, also auf jeder bekannten Plattform, von Thalia, Amazon, Hugendubel und so weiter, kann man das bestellen. Wir haben einen Instagram-Account, Craft Your Job. Mich findet man auch auf LinkedIn unter meinem Namen Martin Langmann und es gibt auch eine Homepage, wo man Informationen findet zu unserem Buch und auch den Kontakt zu uns auch gerne herstellen kann. craft-your-job.com.
Wunderbar. Michael, bist du auch irgendwo noch erreichbar auf LinkedIn?
Ja, genau, wie der Martin schon gesagt hat, ich bin nicht auf LinkedIn, aber ich bin so auf der Social-Media-Seite auf Instagram dann in der Craft Your Job Repräsentation zu finden, natürlich.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Das war ein sehr spannendes Interview, tolles Thema. Ich liebe das Thema, ich finde das so, so wichtig. Und ja, vielen Dank für eure ganzen Tipps und Impulse, die ihr hier gegeben habt. Das hat mich auch sehr inspiriert.
Vielen Dank dir, Anja.
Danke für die Einladung.
Ich bin brennend daran interessiert, was du aus dieser Folge mitnehmen konntest. Schreib es wie immer gerne bei Spotify direkt unter die Folge als Kommentar oder lass mir natürlich auch gerne auf den Social-Media-Kanälen eine Nachricht da. Auch darüber freue ich mich riesig. Wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, weil dir der Podcast gefällt, du davon etwas mitnehmen kannst, etwas umsetzen kannst, dann bin ich dir ganz dankbar, wenn du mir eine Sterne-Rezension dalässt. Das hilft mir, den Podcast noch bekannter zu machen, noch mehr Menschen daran teilhaben zu lassen. Das wäre wirklich großartig. So, jetzt freue ich mich auf eine neue Woche. Ich hoffe, du auch. Ich wünsche dir jedenfalls eine schöne neue Woche. Nächste Woche, Sonntag, geht's wieder weiter im Montags gerne aufstehen Podcast. Freue mich, wenn du da reinschaltest und wieder dabei bist. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine